Guten Morgen, liebe Geschwister. Es ist schon schwierig, ne? Wenn es heißt, Jesus, wir warten auf dich und da kommt der Wilhelm Wasdek. Also das ist schon ein bisschen, aber Jesus war schon da. Hier unter uns und ich grüße euch ganz herzlich. Nicht nur, dass ihr hergekommen seid, sondern auch ganz besonders von der Leitung des Landesverbands. Es gibt uns noch bis zum Ende des Jahres. Und ich soll euch gute Grüße auch von Hartmut Höfel mitbringen, der mit mir den Landesverband leitet. Natürlich auch liebe Grüße von meiner Gemeinde, die schon wissen wollte, wo bin ich denn jetzt schon wieder? Und das ist immer eine gute Gelegenheit, den anderen zu erklären, wo komme ich denn da eigentlich hin, wo ich hingehe? Deswegen höre ich auch immer gerne zu, damit ich auch verstehe, wo ich da hinkomme, wo ich hingehe. Meine Lieben, zu verstehen, wo man eigentlich ist und wer man ist, ist lebensnotwendig. Für die Verortung, aber auch für das Selbstverständnis. Und was verstehe ich eigentlich von dem Leben, das ich führe? Das wird ein Thema sein, das wir heute miteinander bedenken. Wer weiß, was ein Pharisäer ist? Ah, das ist schlecht. Ich sage immer so gerne, die Pharisäer sind die Baptisten der Zeitenwende. Das waren Männer, die meinten es ernst. Sie hatten das Problem, waren wenig Frauen dabei, aber sie waren meistens Meister in ihrer, ja, in ihrem kleinen Betrieb. Und hatten Gesellen. Und so fing das an. Und dann haben die Meister mit den Gesellen gemeinsam über die Bibel nachgedacht und sind da zu Schlüssen gekommen und sagen, Moment, das stimmt ja nicht so ganz. Unsere Lebenswirklichkeit und das, was da von uns gefordert wird, das bringen wir, müssen wir anders übereinander bringen. Da müssen wir gehorsamer werden. Damit gingen sie den Schriftgelehrten ihrer Zeit mächtig auf den Nerv. Die hatten ihren Ritus, die wussten, was, wann, wie getan werden musste und dabei sollte es bleiben. Gehorsam im täglichen Leben, ach diese Pharisäer. Pharisäer waren Menschen, die Jesus sehr gerne angesprochen haben und die Jesus ansprach. Die meisten Gespräche, die uns in der Bibel überliefert sind, sind Gespräche mit den Pharisäern. Ich meinte das also gar nicht so despektierlich, als ich sagte, das sind die Baptisten von damals. Der Umkehrschluss, sind die Baptisten von heute alles Pharisäer, der ist nicht so ganz erlaubt. Meine Lieben, vielleicht ein kleiner Hinweis, wie, oder vielleicht weiß das ja einer, wie wird Jesus von den Pharisäern angesprochen? Mit welchem Wort?
Meister.
Ja, und Rabbi. Und wo finden wir heute die Rabbinen? Wir finden sie in den jüdischen Gemeinden als Lehrer der Gemeinden. Das zeigt uns deutlich, dass aus den Pharisäern der Zeit Jesu die Menschen wurden, die nach der Zerstörung des Tempels in Jerusalem nun plötzlich Gottesdienst feiern mussten, ohne das, was sie gewohnt waren. Opferungen und so, wie die Sadduzäer das machten. Es musste sich sozusagen der Gedanke im jüdischen Glauben neu entwickeln, und zwar neben und zeitgleich mit dem christlichen Leben. Deswegen sind die Rabbinen, die Pharisäer, der Grund geworden, warum es überhaupt noch ein Weiterleben des jüdischen Glaubens gibt. Wir sollten also mit der Meinung, die Pharisäer sind alle Heuchler, sehr vorsichtig umgehen. Auch wenn wir dieses Wort inzwischen nicht nur bei Getränken, sondern auch unter uns durchaus so benutzen, als wenn wir den anderen kritisieren. Es handelt sich also um Menschen, die intensiv über den Glauben und seine Umsetzung in den Alltag nachdenken. Und in den Gesprächen, die Jesus mit ihnen führt, ich schiebe mal ein, auch mit uns führen möchte, wird dann diese Umsetzung sehr, sehr deutlich. Ich möchte mit euch heute über einen Text nachdenken, der in einem Zusammenhang steht mit dem, was Pharisäer mit Jesus diskutiert haben. Es ging um Geld. Jesus erklärt den Menschen um ihn herum, dass nicht die Selbstrechtfertigung über den Glaubensgehorsam zur Veredelung führt, sondern dass die Veränderung des Herzens eine Veränderung bringt. Und das ist Gott wichtig. Jesus nimmt das Geld zum Anlass, um darüber nachzudenken, was erfüllt euer Herz. Und das fragt er auch uns. Jesus sagt, wenn ihr nun den ungerechten Mammon nicht treu seid, wer wird es euch dann das gute Gut anvertrauen? Und wenn ihr mit dem fremden Gut nicht treu seid, wer wird euch geben, was euch gehört? Kein Knecht kann zwei Herren dienen, entweder er wird den hassen oder den anderen lieben, oder er wird an dem einen hängen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und den Mammon. Und damit hat er einen Punkt gemacht. Ich bin noch gar nicht beim Predigtext. Meine Lieben, woran hängt das Herz? Wenn er hier sagt, es geht um Geld, dann nimmt er es, weil der Text geht weiter und sagt, darüber lachten die Pharisäer, denn sie hatten das Geld lieb. Wohlgemerkt, der gläubige Teil, der es ernst meinte mit Gott, hatte das Geld lieb. Und deswegen konnten sie alles von Jesus annehmen, nur nicht eine Veränderung des Umgangs mit Geld. Wenn wir heute nicht grundsätzlich über Geld nachdenken, liegt das nicht an der Abwesenheit der Kassierer oder so, sondern es liegt daran, dass Geld nur eine Hülse ist. Wenig weiter in Lukas 16, Vers 17 redet Jesus von Ehe. Von Ehebruch und Ehescheidung, sagt auch daran, an dem Umgang der Geschlechter miteinander, kann man entdecken, was bei euch wichtig ist und was nicht. Es geht um das, was das Herz lenkt, und es geht wirklich darum. Meist geht es, was unser Leben erfüllt, um wirklich Wichtiges. Jedenfalls bestimmen wir es so. Ich bestimme, was wichtig ist. Und wenn es wichtig ist, dann hat es auch Vorrang. Das merke ich immer dann, wenn ich merke, was ich anstatt dessen, was ich für wichtig halte, tue. Ich kann mein Herz an Modelle stecken. Ich baue so kleine Schiffchen. Aber ist mein Hobby Grund, an dem vorbeizugehen, was Jesus mir sagt? Wäre ein bisschen blöd, ne? Würdet ihr auch von mir nicht so erwarten. Was aber ist es nun, was unser Herz füllt? Ist es wirklich die Offenheit dafür, was Gott in diesem Augenblick von mir will? Oder ist mein Herz gefüllt mit dem, was ich will? Was für mich wichtig ist? Und das kann ganz viel sein. Wir haben von Jesus das Beispiel des Geldes und den Erwerb des Geldes sozusagen vor Augen gestellt bekommen im Gespräch mit den Pharisäern. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber es könnte sein, dass in den nächsten Wochen schwarz-rot-gold wichtig wird und man dann überlegen kann, bei den späten Sendezeiten kann ich dann und morgens um Gottes Armer Eimer kann ich doch fehlen. Ich weiß nicht, wer von euch die Planung schon im Auge hat. Mir kommt sie bekannt vor. Es könnte das Auto sein. Es könnten so viele Dinge sein, die uns so wichtig sind. Wenn wir gefragt werden, deswegen unterlasse ich das jetzt, ist das natürlich meistens die Familie, die furchtbar wichtig ist. Und die anderen Menschen. Und die Gemeinde. Das würden wir antworten. Und doch entdecken wir, nö, manchmal sind mir Dinge wichtiger als die anderen Menschen. Ihr könnt Gott nicht dienen und den Begierden, die ihr sonst so in euer Herz lasst. Beides zusammen geht nicht. Das ist etwas, was ich mir ungern sagen lasse. Mein ganzes Leben ist davon eigentlich angefüllt, dass ich den Versuch unternehme, beides unter eine Decke zu kriegen. Das geht schon bei Gott. Das natürlich nicht, was mir gerade nicht auf dem Herzen liegt, würde ich ja nie nehmen, um an Gott vorbeizugehen. Das macht es immer so einfach, Pharisäer. So wie der sich verhält, würde ich mich nie verhalten. Oder die. Klar, weil deren Lebensmittelpunkt ist nicht meiner. Ihr merkt schon, wo können wir denn jetzt die Idee herkommen, wie wir damit umgehen sollen? Ich lese uns den Predigttext. Es war ein reicher Mann, der kleidete sich in Purpur und kostbares Leinen und lebte alle Tage herrlich und in Freuden. Ein Armer aber mit Namen Lazarus lag vor seiner Tür, der war voller Geschwüre und begehrte sich zu sättigen von dem, was von des reichen Tisch fiel. Doch kamen die Hunde und leckten an seinen Geschwüren. Es begab sich aber, dass der Arme starb und wurde von den Engeln getragen in Abrahams Schoß. Der Reiche aber starb auch und wurde begraben. Als er nun in der Hölle war, hob er seine Augen auf in seiner Qual und sah Abraham von Ferne und Lazarus in seinem Schoß. Und er rief und sprach, Vater Abraham, erbarme dich meiner und sende Lazarus, damit er die Spitze seines Fingers ins Wasser tauche und kühle meine Zunge, denn ich leide Pein in dieser Flamme. Abraham aber sprach, gedenke, Kind, dass du dein Gutes empfangen hast in deinem Leben. Lazarus dagegen hat Böses empfangen. Nun wird er hier getröstet. Du aber leidest Pein. In all dem besteht zwischen uns und euch eine große Kluft, dass niemand, der hier zu euch hinüber will, dorthin kommen kann und auch niemand von dort zu uns herüber. Da sprach er, so bitte ich dich, Vater, dass du ihn sendest in meines Vaters Haus, denn ich habe noch 5 Brüder. Die sollen gewarnt werden, damit sie nicht auch kommen an diesen Ort der Qual. Abraham aber sprach, sie haben Mose und die Propheten, die sollen sie hören. Er aber sprach, nein, Vater Abraham, sondern wenn einer von den Toten zu ihnen ginge, so würden sie Buße tun. Er sprach zu ihm, hören sie Mose und die Propheten nicht, so werden sich auch nicht überzeugen lassen, wenn jemand von den Toten auferstünde und zu ihnen käme. Meine Lieben, wer kennt die Geschichte nicht? Oh! Also entweder seid ihr feige oder... Diese Geschichte ist nicht wirklich geschehen. Jesus nutzt sie zur Verdeutlichung in seinem Gespräch mit den Pharisäern, was er meint, wenn er sagt, achtet darauf, was euer Herz füllt. In welchem Fall hat der Mensch die falschen Prioritäten und woran erkennt man es? Da, wo wir einen anderen als Gott in unserem Mittelpunkt haben, hören wir auf, andere zu achten. Wir brauchen Gott, um den anderen Menschen wahrzunehmen. Wo wir uns selber in dem Mittelpunkt unseres Herzens finden, wird es uns schwerfallen, andere wahrzunehmen. In ihrer Beziehung zu uns oder in ihrer Lebenssituation. Wir merken das sehr leicht. Wir beklagen an allen möglichen Ecken und Enden die Verrohung unserer Gesellschaft, weil die Dinge der Rücksichtnahme aufeinander scheinbar immer weiter in den Hintergrund rücken. Wir nennen das dann Individualisierung, aber letztendlich meinen wir rücksichtsloses eigenes Auftreten. Wir kommen in Situationen, in denen wir gar nicht mehr anders können. Das merken wir an dem, wie der reiche Mann redet. Da sitzt er nun in der Hölle und meint immer noch, dem Lazarus befehlen zu können, komm mal vorbei und tröste mich. Gib mir Labsal. Schick mal den Lazarus. Ein typisches Verhalten, meine Lieben, das wir an den Tag legen. Ja, natürlich, wir sehen ein, wir sind schuldig, aber handeln gleichzeitig so, als wenn wir uns übereinander stellen können. Schick den mal. Der reiche Mann kann seine Verfahrensweise nicht ändern. Er befiehlt und Lazarus muss gehen. Das ist sein Lebensinhalt. Wir merken, da, wo wir unsere eigenen Begierden in den Mittelpunkt unseres Herzens setzen und Gott herausdrängen, selbst wenn wir anders reden, verrät uns unser Handeln, dann bleiben wir gefangen in uns selbst. Die Bibel sagt das, es gibt eigentlich kein schlimmeres Schicksal, als wenn Gott den Menschen in seine eigenen Hände fallen lässt. Und da nichts mehr ist, mit dem ich reden kann, außer mit mir selbst. Der reiche Mann kann seine Verfahrensweise nicht ändern. Wenn Gott im Leben nicht der Mittelpunkt ist, dann ist diese Trennung von Gott auch in der Ewigkeit so. Wir leben doch damit, dass seit Jesus Christus kein Mensch mehr ohne Gott sein muss, in keiner Situation und in keiner Fragestellung. Wenn wir aber Gott raustun, dann wird die Gottlosigkeit, die wir selber produziert und provoziert haben, zur Gottverlassenheit in der Ewigkeit. Jesus macht in diesem Beispiel deutlich, wenn du tot bist, wird eine Veränderung deines Lebens unmöglich. Das, was du hier festlegst für dich und wem du folgst, entscheidet die Ewigkeit. Stirbst du, lässt sich nichts mehr verändern. Diese Drohung könnte jetzt dunkel über uns schweben. Aber Jesus sagt damit auch noch etwas anderes. Bis du tot bist, lässt sich alles verändern. Und deswegen sagt er denen, die um ihn herum sind und leben, ihr könnt euch verändern. Ihr könnt die Lebensmittelpunkte eures Lebens neu bestimmen lassen von Gott. Auch die tödlichste, in diesem Sinne tödlichste Charaktereigenschaft, ist zu ändern. Du musst nicht noch in der Hölle den Eindruck haben, du hast mehr zu sagen als die anderen. Du kannst jetzt schon alles ändern. Das wird deutlich in diesem Gespräch, das der Mann mit Abraham führt. Meine Lieben, Sie haben Mose und die Propheten. Mose und die Propheten, das ist der Tanach, das ist die jüdische Bibel. Sie haben die Schrift. Abraham verweist darauf, solange du lebst und du die Schrift hast, kannst du etwas ändern an dir. Wir haben bei uns in Wuppertal das kriegerische Bergvolk der Kronenberger. Die wohnen so auf dem Hügel und dann In ganz Wuppertal wird gesagt, Kronberger kannst du nicht ändern. Die sind so. Ich weiß nicht, ob es die auch in Essen gibt. Ich habe es euch, glaube ich, schon mal gesagt, ich bin ja in Gelsenkirchen-Horst geboren. Ich kenne das so ein bisschen. Ihr Lieben, es gibt keine Unveränderbarkeit, solange ihr lebt. Sie haben Moses und die Propheten und sie haben alle Informationen darüber, wie man zu Gott kommen kann. Wie man sich von sich selbst befreien und in Ewigkeit leben kann, die Ewigkeit erben kann, immer in der Nähe und immer in der Gegenwart Gottes. Ohne Gottverlassenheit. Wie geht das? Wer hat sich schon mal angestrengt und ist ziemlich sicher, dass er in den Himmel kommt? Ja. Ihr seid ja wirklich feige. Liebe Leute, ihr habt natürlich insofern recht, anstrengen kann man sich so viel man will. Man wird immer wieder Niederlagen erleben. Das kennt auch der Mensch, der hier mit Abraham diskutiert. Gut, wenn ich schon nicht, dann schick zu den Lebendigen, er hat es verstanden, dann schick zu meinen lebendigen Brüdern und Schwestern, ergänze ich mal, doch den Lazarus, das hat er immer noch nicht verstanden, damit die sich ändern können. Der auferstandene Mensch soll also eine Autorität haben, die die Heilige Schrift bisher nicht hat. Das wäre es gewesen, was den Pharisäern geholfen hätte. Ein Zeichen. Nun, nicht von ungefähr heißt dieser Lazarus wie jener Lazarus, der tatsächlich auferstanden ist, durch Jesu Wort. Und deswegen kann Jesus hier sagen, selbst wenn ein Auferstandener zu ihnen käme, sie würden es nicht ändern können. Es geht nicht. Jetzt sind wir wieder frustriert. Gerade noch haben wir gehört, mit Jesus lässt sich alles ändern. Aber hier steht, nö. Sind wir wirklich dazu verdammt, unveränderlich zu bleiben? Ich finde es geradezu humorvoll, wie Jesus hier seine Auferstehung vorwegnimmt. Tatsächlich wird den Brüdern des Mannes in der Hölle, uns nämlich, ein Auferstandener begegnen. Aber verändern wird seine Auferstehung nur das Hinhören. Hinhören auf das Wort, auf das, was er gesagt hat, was im Wort geschrieben steht. Der Wunsch des reichen Mannes in diesem Bild, er wird erfüllt. Ein Auferstandener kommt in dein Leben und rettet dich, seinen Bruder. Jesus kommt tatsächlich und sagt, du musst nicht ohne Gott leben, du darfst ihn wieder in die Mitte deines Lebens lassen. Und wenn du bemerkst, es gelingt nicht so hundertprozentig und es ist ja immer noch so lästig, dass ich immer wieder auf mich selber reinfalle, dann brauchst du nicht aufzugeben. Ein Auferstandener kommt in dein Leben und das setzt dich in die Frage, bist du klüger, als es das Bild beschreibt, und hörst du hin? Meine Lieben, wir wissen, Gott hat uns nicht aufgegeben, sondern seinen Sohn gesandt. Gott will, dass wir leben und aus der Veränderung unseres Seins neues Leben schöpfen. Überlass ihm dein Reichtum was auch immer dein Herz erfüllt, dein Erstreben und Ziel. Wenn ich jetzt Amen sagen würde, meine Lieben, würde ich euch sagen, ja, dann macht mal. Aber genau das würde unsere Hilflosigkeit noch einmal unterstreichen. Was haben wir denn gerade gefeiert? Pfingsten haben wir gefeiert. Der Auferstandene ist nicht nur damals auferstanden und den Jüngern erschienen, sondern er ist heute und hier durch seinen Heiligen Geist wirksam. Wir sind nicht alleine gelassen mit der Aufgabe, mit uns fertig zu werden. Wenn wir das geschafft haben, wenn wir mit Gottes Hilfe mit uns fertig sind, dann werden wir auch mit den anderen fertig. Dann können wir uns eine ganze Menge an Kritik, auch an Konflikt, sparen, wenn wir einander immer durch Gottes Gegenwart begegnen und nicht immer mit uns selber dem anderen kommen. Das ist kein frommer Wunsch, sondern das ist das Angebot Gottes heute hier für uns alle. Wenn ihr ein Manko verspürt, wenn ihr Veränderung wollt, dann öffnet euch der Nähe Gottes im Heiligen Geist und dann kriegt ihr Kraft und Weg, um es zu tun. Tatsächlich ist dieses Tun ein Anzeichen für die Veränderung, nicht die Behauptung. Wir behaupten oft, ja, seitdem begegne ich dem und dem und den anderen eigentlich viel offener. Nur die anderen merken es nicht. Manchmal doch. Aber ihr Lieben, ihr merkt schon, die Frage, wann kommt denn wirklich einer bei denen an, die uns lieb sind und uns selbst und verändert uns und hilft uns, mit dem Leben fertig zu werden, auch mit den Fragen, die wir mit uns rumschleppen, dass wir die Veränderung erst im Tun merken. Gott sagt, ich bin wirklich bei dir und ich will dir wirklich helfen. Und wenn du das so schwer findest mit dem Tun, helfe ich dir auch damit. Meine Lieben, wir würden unfähig, wenn Gott den anderen wahrzunehmen, auch nur für die kleinste Freundlichkeit und Rücksichtnahme. Wenn Gott nicht schon längst an uns arbeiten würde durch seinen Geist und uns dazu befähigt. Deswegen dürfen wir jede Form von Freundlichkeit und Liebe und Zuvorkommenheit als ein Wirken von Gottes Geist sehen. Alleine würden wir es nicht können. Ihr merkt schon, Jesus stellt den Pharisäern dieses Bild entgegen und sagt, ihr meint es doch ernst. Dann beurteilt das, was euch wichtig ist, neu. Schiebt es aus dem Mittelpunkt eures Lebens und eures Handelns heraus und lasst Gott dahin. Und ihr werdet erstaunt sein, was euch möglich wird, was ihr tun werdet. Die Pharisäer damals dachten ans Geld. Und unser Text sagt, sie lachten über Jesus. Ich bin gespannt, was ihr tun werdet. Gleich in der nächsten Woche. Und was ihr berichten werdet, wie es gewesen ist, wenn ich das nächste Mal komme. So segne euch das gehörte Wort und begleite eure neue Woche. Amen.
Herr Jesus Christus, wir wollen aus dir, aus Gott leben, um wirklich zu leben und nicht nur gelebt zu werden. Wir müssen aus deiner Kraft leben und wir müssen vermeiden, nicht in die Dinge der Welt uns selbst zu verlieren, sondern wir müssen deine Spuren suchen und finden. Wir müssen auf das hören, was du sagst, was du willst, und unsere Ohren nicht vollstopfen mit dem Geschwätz von Nichtigkeiten. Wir versuchen und wir müssen hören und sehen, ob in deinen Worten, den Gesten, Bildern, was immer du sagen willst. Gott, schenke uns die Kraft, deine Zeichen zu erkennen und zu befolgen.
Und der Friede Gottes, welcher höher ist als all unser menschliches Denken und Verstehen, behüte und bewahre unsere Gedanken und Sinne und unsere Wege in Jesus Christus, unserem Heiland. Amen.